Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Jetzt redet doch einfach mal anständig miteinander. Das ist ein oft gehörter und gut gemeinter Ratschlag bei Streitigkeiten. Aber manchmal haben sich Konflikte so festgefahren und haben sich die Streitenden so sehr in eine Sackgasse manövriert, dass sie allein da offenbar nicht mehr rauskommen. Das passiert auch und oft am Arbeitsplatz. Laut einer Umfrage der Meyer-Briggs-Gesellschaft müssen Vorgesetzte pro Woche durchschnittlich 4,5 Stunden dafür verwenden, Konflikte zu lösen. Schaffen sie das nicht oder sind sie selbst vielleicht involviert, dann lohnt möglicherweise der Einsatz eines Mediators, einer Mediatorin, bevor es vor Gericht geht. Und wir schauen da heute mal genauer hin. Wie läuft so eine solche Konfliktlösung ganz konkret ab? Warum lassen es Unternehmen überhaupt so weit kommen? Wo liegen die Grenzen der Mediation und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein, um Konflikte erfolgreich zu klären? Wir diskutieren gerne mit Ihnen und Ihren Beispielen oder Fragen zum Thema. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns an campus@deutschlandfunk.de. Das ist die richtige Mailadresse, campus@deutschlandfunk.de. Ich bin Stefanie Gebert. Unser Thema heute: Mediation statt Eskalation, wie Konflikte im Job gelöst werden können. Wenn im Job die Fetzen fliegen, also so richtig gestritten wird, dann landen nicht wenige dieser Fälle in Deutschland vor Gericht. Aber der juristische Weg hat einen durchaus hohen Preis, sowohl finanziell als auch emotional. Eine Alternative könnte ein Mediationsverfahren sein. Und über diese Art der Konfliktbearbeitung wollen wir heute ausführlich sprechen. Und mit wir meine ich Sie, wenn Sie Fragen haben oder Beispiele aus Ihrer Arbeitswelt. Ich sage nochmal die Mailadresse campus@deutschlandfunk.de oder Sie rufen an 00800 4464 4464. Und ich habe Gäste eingeladen, die sich sehr gut mit diesem Thema auskennen. Das ist zum einen Professorin Ulla Gläser. Seit 25 Jahren ist sie Mediatorin und sie forscht auch zum Thema beim Institut für Konfliktmanagement der Europa-Universität Viadrina. Herzlich willkommen bei uns. Hallo.
Einen schönen guten Nachmittag.
Und mit dabei ist auch Michael Kramer, Mediator und Ausbilder der Agentur Klären und Lösen. Hallo und schönen guten Tag nach Berlin.
Hallo.
Und bevor wir zusammen loslegen, habe ich mal einen Konflikt von jemandem aus Düsseldorf, einen Passanten, den unser Reporter Murat Kuyunçu getroffen hat. Und der hat folgenden Fall geschildert.
Ich habe einen solchen Konflikt schon mehrfach gehabt. Eine Teamleiterin, die im Grunde genommen das ganze Team schikaniert hat. Und es war ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Die Mediatoren, die waren in diesen Betrieben nicht zur Stelle. Da war ich oder da waren wir auf die MAV angewiesen, Mitarbeitervertretung, die allerdings nicht diesen Auftrag hat zu schlichten oder diese MAV nicht. Also es war sehr, sehr schwierig. Ich würde mal sagen, wenn man eine gute Resilienz hat, kommt man da irgendwie durch.
Ja, da steckt schon ganz viel drin. Eine Teamleitung also, haben wir gehört, die Mitarbeitende schikaniert. Jetzt wissen wir nicht genau, wie diese Schikane aussah. Aber Frau Gläser, wir haben die zwei Seiten, Team gegen Vorgesetzte. Würden Sie sich da einklinken können als Mediatorin, wenn zum Beispiel die Geschäftsleitung Sie beauftragt?
Wenn alle einverstanden sind damit, selbstverständlich. Weil das Hierarchiegefälle ganz typisch ist in vielen Unternehmen und Organisationen. Hat man Vorgesetzte oder Führungskräfte, die aber mit an den Tisch gehören, weil sie eben auch ursächlich für Konflikte sein können oder weil sie Lösungen, die das Team für sich erarbeitet, dann erstmal freigeben müssen sozusagen oder Budget für Lösungen freigeben. Das heißt, es wäre ganz typisch, dass man nicht nur auf einer hierarchischen Stufe Mediationen durchführt. Kann sein, muss aber nicht sein.
Jetzt haben wir aber auch gehört, ich fand, das kam so ein bisschen durch diese Beschreibung, dass da auch eine längere Geschichte sozusagen dahinter liegt. Ne? So eine Schikane findet ja nicht von heute auf morgen statt, wenn da eine neue Vorgesetzte oder Teamleitung da ist, sondern das hat eine Geschichte immer alles.
Vielleicht noch ein Satz dazu. Schikane ist ganz typisch die Wahrnehmung dann der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ja oft dann auch darüber sprechen und sich so ihre Meinung bilden mit und ohne Flurfunk. Vielleicht kann es sein, dass es von der Führungskraft ganz anders gemeint ist, dass die einfach klare Ansagen machen möchte oder dass sie von oben den Auftrag bekommen hat, sich mehr durchzusetzen oder bestimmte Leistungsziele vehementer einzufordern. Gerade Teamleiter sind so mittlere Führungskräfte in Sandwich-Positionen und die haben oft einen ganz schwierigen Stand, weil sie sozusagen Anforderungen von oben und von unten ausgesetzt sind. Und das wird in Mediationen dann manchmal erst für alle Beteiligten transparent. Und dann ist auch mehr Verständnis im Raum und man kann wieder eher in den Schulterschluss gehen, zum Beispiel mit Rahmenbedingungen und Vorgaben anders umzugehen als in einem Gegeneinander.
Aber Herr Kramer, die Frage war ja auch unter anderem, dass es eine Historie hat, wenn Menschen zu Ihnen kommen.
Das wäre ja die Frage auch in diesem Fall, die der Herr da schilderte. Wie kann man diese Historie als Team zusammen mit der Teamleitung wieder rekonstruieren und die Punkte finden, an denen es, ich sage jetzt mal, zu diesen Missverständnissen, Fehlwahrnehmungen, unterschiedlichen Wahrnehmungen gekommen ist und darüber dann wieder oder überhaupt erstmalig in eine gemeinsame Zukunftsorientierung kommen. Und an einem Strang ziehen.
Ja, wenn wir jetzt sagen, da ist das Gefühl, da ist es Schikane und vielleicht ist es, wie wir gerade gehört haben von Frau Gläser, auch anders gemeint. Wann ist es denn dann sinnvoll, eine Mediation überhaupt zu starten?
Also aus meiner Erfahrung ist es sinnvoll, die Mediation so früh wie möglich zu starten. In dem Moment, wo Menschen aufhören, die Dinge, die wichtig sind, miteinander zu besprechen und mehr übereinander statt miteinander zu reden. Und je früher man beginnt mit der Klärung, umso einfacher wird es am Ende auch werden. Und je länger man zuwartet, umso mehr haben sich die Bilder voneinander verfestigt, umso schwieriger wird es auch dann nach in eine gute Klärung zu kommen.
Frau Gläser, wann oder beziehungsweise wie beginnt denn so ein Prozess? Also Sie bekommen die Beauftragung und dann legen Sie los, aber wie legen Sie dann genau los? Was ist so der Startpunkt?
Also der erste Auftrag ist manchmal schon gar nicht so unkompliziert. Es kommt darauf an, wer uns anfragt. Manchmal sind das, oder sehr oft ist es die Personalabteilung oder die Geschäftsleitung. Es kann aber auch sein, dass es eine Art Notruf ist aus der Belegschaft, die von irgendjemand über Mediation gehört hat, die eine Empfehlung bekommen hat oder dass der Betriebs- oder Personalrat sich meldet. Und dann ist der erste Schritt, überhaupt erstmal zu einem formalen Auftrag zu kommen, zu klären, sind alle, die an den Tisch gehören, auch bereit, sich an den Tisch zu setzen? Gibt es Budget für eine Mediation? Wie wird das zeitlich gestaltet? Und dann fängt das Verfahren unterschiedlich an. Manche Mediatoren, Mediatorinnen führen Einzelgespräche erstmal, andere verschaffen sich ein grobes Bild und sagen, ich spreche dann lieber weiter, wenn alle zusammensitzen, dann wissen auch alle, was voneinander berichtet wird. Aber der Vorlauf kann manchmal schon ein paar Tage oder Wochen dauern, je nachdem, wie kompliziert eine Situation ist.
Und wie wichtig ist es, wer da beauftragt?
Also wichtig ist am Ende des Tages, dass ich nenne das jetzt mal etwas pathetisch, der Segen von oben auf der Mediation liegt, also dass die Mediation von der Führungsebene gewollt ist und in der Regel dann auch freigegeben und finanziert wird, weil es gut sein kann, dass in der Mediation auch Veränderungsbedarf sichtbar wird, der dann zurückgemeldet wird. Und dann ist es natürlich gut, wenn da offene Ohren sind, wenn man sagt, ne, wir haben hier unter anderem deswegen einen Konflikt, weil wir zum Beispiel zu viel Druck auf Deadlines haben oder wir haben zu viele Aufträge in bestimmten Zeitfenstern, das ist gar nicht machbar, das muss ja irgendwo hin, das kann das Team gar nicht ganz alleine lösen. Und es ist gut, wenn da die beauftragende obere Ebene auch vorbereitet ist, darauf solche Rückmeldungen zu bekommen und damit dann auch wiederum konstruktiv umzugehen.
Jetzt, Herr Kramer, ist ja manchmal schon klar, eine Machtsymmetrie vorgegeben, wenn wir jetzt von oben und unten sprechen, sowieso. Wir haben gerade gehört aus dem Ton, den wir da aus Düsseldorf hatten, dass das Gefühl war, ausgeliefert zu sein. Und vielleicht kommt das ja auch daher, dass dass klar ist, dass der eine der beiden Parteien am längeren Hebel sitzt, zur Not.
Genau, in der Regel ist es ja auch so, dass die allermeisten Menschen mit Hierarchien irgendwie arbeiten. Und Hierarchie ist ja prinzipiell auch eine Möglichkeit, Konflikte irgendwie zu verhindern und zu vermeiden, indem klar ist, wer wie wo wann was zu sagen hat. Gleichzeitig, genau wie Sie sagen, kann ja Hierarchie auch ausgenutzt werden und unangemessen darin agiert werden. Meine Taktik ist immer, im ersten Schritt erstmal anzuerkennen, dass es diese Hierarchien gibt, das auszusprechen und danach zu besprechen, wie man damit umgehen kann. Die Hierarchie wird ja in der Mediation nicht ausgesetzt oder ausgehebelt, sondern die bleibt ja bestehen. Mhm. Und gleichzeitig gibt es die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Die muss neu justiert werden.
Und die muss auch klar und transparent sein, Frau Gläser. Das habe ich jetzt dadurch gerade gehört in der Antwort von Herrn Kramer. Schauen wir nochmal auf diese Führungsebene, die vielleicht beauftragt. Wie eng sind denn Mediationsprozesse da rückgekoppelt? Also was geben Sie weiter, was in dem Prozess selber passiert und was nicht?
Also es gibt ein Mediationsgesetz in Deutschland seit 2012 und darin ist auch festgeschrieben, dass Mediationen grundsätzlich vertraulich sind. Das heißt, wir Mediatorinnen haben keinerlei Berichtspflicht in irgendeine Richtung. Im Gegenteil, wir dürfen gar nicht berichten, außer wenn uns die Konfliktparteien, die am Tisch sitzen, das freigeben. Jetzt ist das nicht unbedingt das Bild, was jede Führungskraft, insbesondere Führungskräfte, die noch nie mit Mediation vorher zu tun haben, von dem Verfahren hat, sondern die wünschen sich natürlich schon manchmal regelmäßige Zwischenberichte, Durchblick. Und dann muss man das aufklären, dass das so erstmal nicht geht, sondern dass die, die an den Tisch kommen und die gemeinsam in vertraulicher und damit hoffentlich zunehmend vertrauensvoller Atmosphäre an Lösungen arbeiten, erstmal einen Schutzraum haben und dann eben etappenweise, so ist das ganz üblich, wenn man in Organisationen und Unternehmen arbeitet, etappenweise entscheiden, haben wir jetzt ein Zwischenergebnis, wer meldet das zurück, in welchem Detailgrad oder wie abstrakt und was wird mit einem Endergebnis gemacht. Natürlich hat die Organisation oder die Führungskraft ein Recht drauf, auch zu wissen, ne, wie lange dauert die Mediation noch, nimmt es einen guten Weg grundsätzlich, kommt man zu einer Einigung oder nicht, aber es soll auf keinen Fall zum Beispiel berichtet werden, wer hat jetzt genau was gesagt, welche Vorwürfe standen im Raum, wem gegenüber, sondern das ist eben sehr wichtig, dass das ein geschützter Raum ist, wirklich,
und wird
auch, um sich offen austauschen zu können.
Und wird das dann tatsächlich auch akzeptiert von den Führungsebenen? Die müssen ja dann sehr viel Vertrauen auch Ihnen und diesem Prozess sozusagen gegenüber aufbauen.
Also manche finden das sofort gut. Andere brauchen ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen. Aber das ist dann eben auch Aufgabe der Mediatorin, des Mediators am Anfang in diesen sogenannten Auftragsklärungsgesprächen klarzustellen, was ist das Besondere an dem Verfahren? Welche Grundregeln gelten hier? Was ist meine Rolle ganz konkret? Was ist die Rolle einer Führungskraft? Was ist auch konstruktives Führungsverhalten im Sinne der Mediation? Das ist ja auch ein kleines Stückchen Fortbildung dann für die Führungskraft.
Wir hatten vorhin schon kurz, da fiel das Stichwort Freiwilligkeit, Herr Kramer. Sie sind uns jetzt per Telefon zugeschaltet, weil die Leitung nicht ganz so optimal war. Deshalb würde ich die Frage, aber Sie sind wieder da und das ist gut, würde ich die Frage gern an Sie richten. Was sind denn die Voraussetzungen? Also Freiwilligkeit ist das eine. Transparenz habe ich auch schon durchgehört, ist was anderes. Was fällt Ihnen noch ein? Was ist wichtig, damit Sie überhaupt loslegen können und es Sinn macht?
Ja, ich würde sagen, also Freiwilligkeit noch so ein bisschen ergänzend um eine Bereitschaft zur Veränderung. Und diese Bereitschaft zur Veränderung, die auch zu manifestieren, indem man in diesen Prozess investiert.
Ich hätte auch noch eine Ergänzung,
ja, bitte,
wenn ich darf.
Gerne, Frau Kessler.
Das schließt unmittelbar an das an, was Herr Kramer gerade gesagt hat. Ich würde sagen, vor der Veränderung erstmal überhaupt eine Bereitschaft, grundsätzlich sich selber und das eigene Verhalten auch mal von außen zu betrachten. Also ein kleiner Abstand zu sich selber und eine grundsätzliche Bereitschaft, vielleicht auch selbstkritisch auf das eigene Verhalten zu schauen, auch wenn das erstmal vielleicht gar nicht veröffentlicht werden muss oder geäußert werden muss. Aber wenn jemand extrem festgefahren ist in der eigenen Meinung, ich bin ganz alleine im Recht und alles, was ich mache, stimmt und die anderen sind alle falsch und werden es auch bleiben, dann ist das schwierig. Das ist eine Voraussetzung und das andere ist eine gewisse Ergebnisoffenheit. Also wenn vorher schon alles festliegt, wenn eigentlich das Ergebnis, zum Beispiel Mitarbeiter X soll entlassen werden zu den und den Konditionen, schon feststeht und die Mediation das nur noch im Grunde vermitteln soll, dann wäre das aus meiner Sicht ein Missbrauch der Mediation. Also es muss schon noch irgendwas zu verhandeln sein und irgendwas zu gestalten sein, sei es auch noch so schmal und wenn es die Höhe der Abfindung oder die Konditionen der Abfindung sind, damit sich eine Mediation dann auch lohnt und damit auch der Einsatz der betroffenen Person sich lohnt.
Aber Herr Kramer, wie gehen Sie denn dann damit um, wenn jemand sich widerständig zeigt, was all diese Bedingungen angeht? Also entweder eben keine Offenheit hat und sagt, nee, eigentlich möchte ich, dass es genau in diese und jene Richtung geht oder vielleicht einfach auch gar nicht reden mag. Wie gehen Sie damit um?
Also auf der einen Seite ist ja Mediation, also ich brauche als Mediator Bedingungen, die Frau Gläser ja auch gerade schon geschildert hat, damit die Mediation zu einem guten Ergebnis im Sinne aller stattfinden kann. Und wenn ich feststelle, es gibt nicht ausreichend weder Offenheit noch Verhandlungsbereitschaft noch Veränderungswille, sondern alles liegt schon vorher fest, dann ist Mediation vielleicht in diesem Moment für diese Menschen auch das falsche Verfahren. Weil es gilt ja auf der einen Seite, alle im Raum irgendwie zu schützen, dafür, dass Mediation nicht benutzt wird, um, wie soll ich mal sagen, so eine Art Alibi für schon getroffene Entscheidungen irgendwie zu fällen. Und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, das ist jetzt hier gerade nicht das, was jetzt gebraucht wird, es braucht vielleicht was anderes, das ist ja auch in Ordnung und das dann irgendwie auch auszusprechen.
Mhm. Uns hat eine Hörermail erreicht aus Lübeck von einer Frau Gräbner, die beschreibt, dass sie über 9 Jahre lang bei einem Softwareunternehmen der Sicherheitstechnik angestellt war und vor der Pandemie habe es, so schreibt sie, über campus@deutschlandfunk.de noch kein mobiles Arbeiten von zu Hause aus gegeben, dann wurde es aber eingeführt und ihr sei danach aufgefallen, dass Konflikte zunahmen und sie sei sich ziemlich sicher, dass es damit zusammenhängt. Frau Gläser, gibt es mehr Konflikte? Dann schauen wir vielleicht mal darauf, wodurch eigentlich Konflikte entstehen in der Arbeitswelt. Gibt es mehr Konflikte, haben Sie das festgestellt, durch das hybride Arbeiten oder das Homeoffice?
Ich musste gerade schmunzeln, als Sie die Mail verlesen haben. Ich arbeite sehr viel für die Deutsche Bahn, die übrigens auch einen großen Inhouse-Mediatoren-Pool hat, also von Konzernen internen Mediatoren und die sehe ich regelmäßig und die haben das Gleiche berichtet. Also, dass diese pandemiebedingten Arbeitsbedingungen und dass sich nicht mehr regelmäßig sehen, mehr Konflikte auslöst bzw. verschärft, weil so dieses kleine Klärungsgespräch an der Kaffeemaschine oder im Flur oder in der Mittagspause eben dann nicht stattfinden kann. Man sieht sich nicht mehr so unverbindlich, man kann nicht mal schnell 3 Worte wechseln, die E-Mail wird mal falsch verstanden, man klärt es nicht gleich auf. Und das kann sehr schnell dann in eine Eskalation und in eine verfestigte Wahrnehmung voneinander führen. Und dann baut man quasi ein Feindbild auf, die andere Seite weiß das vielleicht gar nicht oder hat nicht die Mittel gegenzusteuern. Und zack, landet man in einer ganz unangenehmen Spirale sozusagen abwärts.
Und wir wollen gleich nochmal auf ein zweites, also Missverständnisse über hybrides oder digitales Arbeiten ist das eine, nochmal ein zweites mit reinnehmen. Wir haben noch einen Ton aus Düsseldorf, der dort in der Fußgängerzone eingefangen wurde.
Kommt immer schon mal vor, so ein bisschen Mobbing ist immer schon mal und jeder will dann auch weiterkommen in der Hierarchie und dann tritt man schon mal anderen mit den Füßen, ist man schon unfair anderen gegenüber schon mal, habe ich schon erlebt. Ja, bei uns hat das eigentlich der Personalrat ziemlich gut gelöst, muss man sagen. Ne? Dann hat man mit den Leuten gesprochen und Chef selber, dann hat man da doch einen Mittelweg gefunden. Personalrat finde ich schon mal gut, aber wenn sowas dabei ist, so Mediatoren, ist natürlich noch besser. Ne? Die haben ja sehr wahrscheinlich die Erfahrungswerte, das ist ja der ihr Beruf, die haben ja tagtäglich damit zu tun. Ich schätze mal, dass sie dann gute Tipps geben können und auch schlichten können.
Ja, Herr Kramer, da ist jemand sehr offen, offensichtlich gegenüber Mediation. Aber meine erste Frage wäre mal, um noch eine Sache zu klären, ist Schlichten hier der richtige Begriff oder gibt es Unterschiede zur Mediation?
Ja, definitiv gibt es einen Unterschied. Schlichtung ist ja eigentlich die Idee, dass Expertinnen und Experten sich das anhören, was die Differenzen sind oder einen guten Vorschlag bereiten, der dann angenommen werden kann von den Parteien. Und die Idee der Mediation ist die Selbstverantwortung der Parteien und sich selber in bester Kenntnis ihrer Situation selber Lösungen zu überlegen für das, was sie da brauchen, um wieder im Falle der Arbeitswelt gut miteinander arbeiten zu können und zukunftsorientiert darauf schauen zu können.
Dann haben wir gehört, Mobbing ist das Thema dort, auch nochmal ein Grund, warum es zu Konflikten kommt, auch im Arbeitskontext. Ist das ein Mediationsthema? Weil, frage ich mich, weil es ja oft unterschwellig läuft und vielleicht auch viele Beteiligte dabei sind, aber auch eben viele Mitleser, viele Mitläufer.
Ja, genau. Also aus meiner Sicht ist manifestes Mobbing kein Mediationsthema.
Würden Sie sagen,
da
gibt
warum? Da gibt es eine Struktur, in der viele sich verbündet haben, um eine Person über längere Zeit psychisch zu schädigen. Und da braucht es einen Machteingriff, der diese Person schützt. Und in der Mediation gehen wir davon aus, dass alle Parteien verhandlungsfähig sind. Wenn ich Opfer von Mobbing bin, was soll ich denn da geben, um eine Veränderung irgendwie zu erzeugen? Mhm. Vielleicht meint der Herr auch, also ich glaube, das Wort Mobbing wird ein bisschen
inflationär
großzügig benutzt. Ja, inflationär, genau, ich wollte ein bisschen zurückhalten, aber inflationär benutzt und vielleicht meint er sehr konkurrentes Verhalten.
Das wäre dann aber klassisch, Frau Gläser, ein grundsätzliches Problem, mit dem ich zu Ihnen als Mediatorin kommen könnte.
Das robust konkurrente Verhalten, ja. Das auf jeden Fall. Und nicht selten stehen Mobbingvorwürfe auch im Raum, wenn Mediationen angefragt werden. Und dann gilt es genau das zu klären, was Herr Kramer gerade skizziert hat. Steht da wirklich eine Person alleine gegen alle? Wenn ja, wäre die überhaupt bereit, noch zu sprechen oder wie fortgeschritten ist die Mobbing-Situation? Und welche Schutzvorkehrungen kann es geben? Der Personalrat wurde ja schon erwähnt, nicht selten. Gibt es Konstellationen in Hierarchie oder Machtgefällen, wo jemand sagt, ich kann mir schon vorstellen zu reden, aber alleine gehe ich da nicht hin? Und dann gibt es ja viele Möglichkeiten. Mediation ist da sehr flexibel, zu sagen, wer wäre denn eine gute Unterstützungsperson für Sie? Das kann jemand aus dem Personal- oder Betriebsrat sein, das kann die Gleichstellungsbeauftragte sein, das kann ein Anwalt sein, der vielleicht sogar schon mandatiert ist, wenn es eine arbeitsrechtliche Streitigkeit ist. Und die kann man natürlich auch mitnehmen in eine Mediation. Dann würde man sich auch mit den Begleitpersonen vorher einmal unterhalten als Mediator oder Mediatorin, um deren Rolle in dem Mediationsverfahren gut zu definieren. Und keiner muss alleine in so ein Mediationsgespräch gehen.
Aber die andere Seite muss das dann schon auch akzeptieren, dass ich da wieder noch jemanden an meiner Seite habe.
Völlig richtig. Das muss ich dann diese Verfahrensfragen, wer bringt wen mit, die müssen immer ausgehandelt werden und da müssen alle zustimmen. Das ist völlig klar. Und vielleicht sagt dann der Chef, ach, dann bringe ich auch mal einen Anwalt mit oder dann bringe ich jemanden aus der Rechtsabteilung mit oder. Dann muss man das wieder rückkoppeln. Und das ist genau der Grund, warum manchmal dieses Setup, also bevor man zusammenkommt am Tisch, eine Weile dauert, bis das alles sozusagen geklärt ist.
Was würden Sie denn sonst noch sagen? Was sind so grundsätzliche Probleme, die häufig im Arbeitskontext aufkommen und die Sie lösen können?
Ich fange einmal an bei einem Spezialproblem, was mir aber gerade bei dem Stichwort Mobbing durch den Kopf gegangen ist. Konflikte, die durch längerfristigen krankheitsbedingten Ausfall von Einzelnen verursacht werden. Das ist ein Thema, zu dem wir auch gerade forschen. Eine Mitarbeiterin von mir schreibt ihre Doktorarbeit dazu und hat da ganz interessante Ergebnisse zu bieten ab nächstem Jahr. Das kann ja sein, wenn so eine Person nach langer Zeit zurückkommt, dass da in der Abwesenheit sich ganz viele Konfliktthemen aufgestaut haben, weil Arbeit übernommen werden musste oder weil man nicht genau wusste, wie krank ist die wirklich, jetzt sind wir hier alleingelassen und so weiter. Da kann man wunderbar mit Mediation arbeiten, auch vorbereitend vor der Rückkehr mit dem Restteam arbeiten sozusagen, als ganz konkretes Beispiel. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel in einem kleineren Handwerksbetrieb oder einem Start-up, wenn man merkt, der Chef hat zunehmend Druck, ist unzufrieden, die Motivation der Mitarbeiter sinkt, einige fangen schon an zu kündigen, da zu schauen, was ist denn da los? Da scheint ja irgendwie ein Grundproblem zu herrschen und da findet man nicht selten heraus, dass sich die Rahmenbedingungen vom Außen verändert haben, also zum Beispiel die Auftragslage, entweder zu viel oder zu wenig Aufträge, es ist nicht mehr genug Geld da oder es verändert sich sozusagen die Nachfrage und da kann Mediation dazu beitragen, dass dieser Druck nicht so diffus gegeneinander dann gerichtet wird im Unternehmen, sondern dass eher gemeinsam auch Strategien entwickelt werden können. Was müssen wir intern verändern, damit wir gemeinsam und kooperativ in gutem Schulterschluss gut umgehen können mit so verändernden Rahmenbedingungen?
Und wenn Ihnen jetzt noch Fälle, Erfahrungen einfallen, Sie die gerne einstreuen möchten, dann beteiligen Sie sich gerne an dieser Sendung Campus und Karriere 00800 4464 4464, das ist unsere Telefonnummer, oder Sie schreiben uns per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Das hat Frau Hartges aus Hamburg getan und sie schreibt, es lohnt sich, Mediation auszuprobieren. Erfahrene und gute Mediatoren geben selbst eine Einschätzung, ob das Verfahren passt oder ein anderes sinnvoller wäre. Das haben wir ja auch gerade schon gesprochen. Auch Hierarchie, Geschlechter, kulturelle und Altersunterschiede sind prinzipiell kein Hindernis. Ich frage mich nochmal, wenn ich versuchen möchte jetzt, ich habe eine Idee davon bekommen, Herr Kramer, was Mediation eigentlich bedeutet und ich glaube, dass in meinem Unternehmen das gut tun würde. Wie finde ich denn einen guten Mediator, eine gute Mediatorin, beziehungsweise wie stelle ich die Qualität fest?
Das ist eine sehr gute Frage, weil der Mediationsmarkt sehr unübersichtlich ist und ein guter Hinweis könnten Zertifizierungen, Lizenzierungen sein über den Verband, Bundesverband Mediation oder Bundesverband Mediation Wirtschaft und Arbeit oder Familienmediation, wo sich Mediatorinnen gegenüber dem Verband ihre Qualität nachgewiesen haben, indem sie eine ordentliche Ausbildung gemacht haben über eine bestimmte Zeit und dort, wie soll ich mal sagen, bewiesen haben, dass sie das können. Ein anderes Kriterium könnte irgendwie Empfehlung sein, dass ich von Kolleginnen und Kollegen schon von Mediatorinnen gehört habe, die das dort gut gemacht haben. Homepages sind ja oft auch Schall und Rauch und es ist nicht so ganz einfach, da die guten Personen oder die richtigen Personen rauszufiltern. Mhm. Und vielleicht ein dritter Punkt, es braucht so ein bisschen Stallgeruch, das passt diese Person zu meinem Unternehmen und zu mir und da vielleicht im Vorgespräch gucken, ob man miteinander kann.
Mhm. Campus und Karriere ist auch das Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Deshalb, Frau Glässer, auch gerne der Hinweis. Ich kann Mediation ja auch bei Ihnen an der Viadrina studieren als Masterstudiengang. Was sind da die Zugangsvoraussetzungen?
Danke für den Hinweis. Ja, ein Hochschulabschluss, also entweder Universität oder Fachhochschulabschluss. Wir nehmen in begrenztem Rahmen auch Berufstätige ohne Hochschulabschluss auf, die ein bisschen einschlägige Berufserfahrung nachweisen können und dann eine kleine Eingangsprüfung machen müssen. Unsere Studierenden sind ganz atypisch für Deutschland, so zwischen Mitte 30 und Ende 50 im Schnitt. Mhm. Die überwiegend stehen die mitten in ihrem Berufsleben. Das sind teilweise juristische Berufe, teilweise Menschen aus der Wirtschaft, aber auch evangelische Pfarrer, Theaterintendanten und Tierärzte hatten wir schon in diesem Studium. Und alle haben gute Gründe, warum sie sich vertieft mit Konflikt und Kommunikation und auch strukturellem Konfliktmanagement auseinandersetzen wollen.
Ja, Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Mediation statt Eskalation, wie Konflikte im Job gelöst werden können. Das ist unser Thema und Sie können sich mit Ihren Fragen oder Beispielen, mit Ihren Erfahrungen gern einbringen in diese Sendung. 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer, oder Sie schreiben uns an campus@deutschlandfunk.de. Kompetenzstreitigkeiten, Konflikte mit der Chefin oder dem Kollegen, fehlende Kommunikation oder simple Missverständnisse. Es gibt viele Auslöser für Konflikte am Arbeitsplatz. Und wie die mithilfe von Mediation gelöst werden können, darüber sprechen wir heute mit dem Mediator Michael Kramer und der Mediatorin und Professorin Ulla Glässer. Ich habe noch mal eine Passantin aus Düsseldorf, die unserem Reporter Murat Koyunçu berichtet hat, wie sie auf das Thema schaut.
Die Chefs, die tun am Anfang sehr entspannt meistens und dann kriegt man die ganze Zeit permanent Ärger für Kleinigkeiten. Das macht natürlich auch ein bisschen die Teamdynamik kaputt, finde ich, weil sich jeder dann aufregt über Kleinigkeiten und man dann in so kleine Sticheleien gegeneinander gerät unter Kollegen. Wenn jemand extern dazukommt, dann macht das relativ wenig Sinn, ja, weil die den persönlichen Bezug nicht haben. Die wissen nicht, was überhaupt passiert ist, man muss das alles schildern. Jeder schildert das natürlich anders und zu seinen Gunsten. Und da können die auch nicht viel machen.
Ja, da können die gar nicht viel machen. So kommen wir ein bisschen in die Richtung Methoden der Mediation, also ihr Handwerkszeug. Die Passantin sagt, da können sie nichts ausrichten, weil eben doch jede Seite in ihre Sicht schildert und dann Aussage gegen Aussage steht im Grunde genommen. Wie gehen Sie damit um, Frau Glässer?
Also zunächst mal ist das ja genau der interessante Startpunkt, dass jeder seine eigene Realitätswahrnehmung hat und die kann und sollte man in der Mediation in den Raum holen. Wie haben Sie die Situation erlebt und Sie und Sie? Und so bekommt man wie ein Mosaikbild und allein darin kann manchmal schon ein Aha-Effekt liegen. Ah, so hat die das gesehen, die hat das gar nicht bemerkt, wie das bei mir ankam, ja, oder die hat das ganz anders gemeint. Und dann wäre die Hauptmethode die sogenannte Verständnissicherung durch aktives Zuhören. Dass ich als Mediatorin mich erstmal bemühe darum zu verstehen, was eine Person getan, erlebt und auch bewegt hat, bis ich zu bestimmten Verhalten. Und das gebe ich wieder in meinen eigenen Worten. Und wenn die andere Seite das dann von mir hört und nicht von der schon als Gegnerin vielleicht empfundenen Person, dann ist das manchmal ganz anders und dann kommt das besser an.
Sagen Sie
das
mir
ist sozusagen ein Überbandespielen von Botschaften.
Sagen Sie mir noch mal kurz, was aktives Zuhören genau bedeutet.
Aktives Zuhören, wir nennen das auch drei Schritt der Verständnissicherung. Das heißt, ich höre erstmal wirklich aufmerksam zu und lasse auf mich wirken, was jemand sagt, mit allen Untertönen, mit allem, was darüber kommt an Botschaft. Dann fasse ich das mit meinen eigenen Worten so zusammen, wie ich es verstanden habe. Und lass mir das dann quittieren sozusagen. Stimmt das so? Mhm. Habe ich das richtig verstanden? War es das? Oder gibt das die Situation, so wie Sie es erlebt haben, korrekt wieder? Und gebe damit der Person, die das ursprünglich ausgesprochen hat, die Kontrolle zurück über das, was sie sagen will.
Wir haben einen Hörer aus Brandenburg, der sich mit der Frage gemeldet hat, wie gehen Sie denn um, wenn jemand lügt? Herr Kramer, Lügen in der Mediation?
Naja, wenn jemand aktiv lügt und verdreht, also Wahrheiten, die einfach so sind, wie sie sind, ja, dann ist das natürlich schwierig. Und da gibt es in der Regel auch eine Rückmeldung der anderen Seite, dass das so nicht stimmt. Mehr haben wir es damit zu tun, dass Leute, wie Frau Glässer gerade schon sagte, Dinge anders wahrgenommen haben und dass für sie eine Wahrheit ist, dass es so ist, wie es ist. Ich habe es so erlebt und du hast es anders erlebt. Und in der Mediation über dieses ich nenne das immer Spiegeln, war wiedergeben, was ich verstanden habe, was jemand gesagt hat, um das miteinander in Abgleich zu bringen, können Dinge dann auch wieder in den Gleichgang gebracht werden.
Mhm. Herr Probst hat sich gemeldet aus Aachen per Telefon unter 00800 446 4446. Ich grüße Sie, Herr Probst.
Ja, guten Tag.
Ihr Thema sind Seilschaften und die Frage von besonderen Abhängigkeiten. Wie kommen Sie darauf?
Weil ich es selbst erlebt habe. Ich will auch hier nicht die spezielle Institution nennen, aber ich denke mir, das ist in großen Unternehmen und in großen Strukturen immer der Fall. Das sind entweder Familienbeziehungen, wo Leute leicht oder ohne die nötige Ausbildung in Positionen kommen. In der Politik sieht man das ja sowieso. Und kann natürlich auch eine Seilschaft aus dem Tennisclub sein, in einem kleinen Unternehmen. Ja? Aber ich möchte jetzt mal die Größenunternehmen, um die geht es mir vor allem, nennen. Und zwar, da funktionieren Mediationen meiner Meinung nach nicht, weil am Ende dann eine Institution, eine Stelle geschaffen wird, die letztlich dann nicht funktioniert. Und so habe ich das beobachten dürfen und gekannt über lange Jahrzehnte.
Ja.
Ich denke mir, es ist wichtig, dass man genauso wie Doping im Sport dieses Thema zu einem Dauerthema macht. Die Leute sind darin auch gefangen. Sie geraten da hinein, scheinbar leicht. Und nachher sind sie aber infolge von Inkompetenz oder mangelnder Vorbereitung. Das ist ja auch eine Sache, dass man sich in eine Situation hineinbegeben muss. Und das ist zum Teil, ich sag mal, eine harte Lehre. Und zum Teil ist es auch Glück, dass man die richtige Zusammensetzung findet.
Mhm. Herr Probst, ich würde das gerne in die Runde geben und Frau Gläser fragen. Erstens, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, dass da, wenn dann besondere Seilschaften vorhanden sind, besondere Kontakte untereinander, dass Sie da schwierig reinkommen? Und das Zweite wäre die Frage, die ich so verstanden habe von Herrn Probst oder seiner Angaben, dass wenn ich einen Chef, eine Chefin habe, Vorgesetzte, die mit Unfähigkeit trotzdem auf diese Position geraten ist, ich damit irgendwie umgehen muss und dann natürlich beide Seiten ja aneinander geraten.
Also ganz zu Anfang würde ich gerne diesen Satz, dass es in großen Konzernen nicht funktioniert, relativieren, weil das erlebe ich eben gar nicht so. Ich kenne etliche Konzerne. Es gibt den Roundtable für Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft. Das sind über 70 große deutsche Konzerne drin und die tauschen sich regelmäßig über die sehr wohl funktionierenden Mediationsstrukturen in ihren Konzernen auch aus. Das vielleicht so am Rande. Seilschaften, das wäre immer die Frage, was genau bedeutet das für diesen Konflikt? Und wenn eine Person, das muss ja irgendjemand erstmal einbringen, ne? Hier haben auch Seilschaften eine Bedeutung, dann würde man fragen, was genau bedeutet das jetzt hier für die Konfliktbearbeitung? Ganz kurz nur noch den einen Satz. Und was besorgt sie? Und von dort aus dann weiterarbeiten.
Mhm. Herr Probst.
Da wollte ich ergänzen, es ist so, dass Sie zum Teil internationale Verbindungen in dieser Richtung haben. Das ist ja alles allgemein bekannt auch. Und das kann man dann auch konkret zum Teil beobachten. Und zum Teil sind es auch fähige Leute, das will ich gar nicht bestreiten, aber sie sind auch voneinander abhängig. Und diejenigen, die sozusagen dann auf Nebenwegen oder mit starker Unfähigkeit in Positionen kommen, müssen getragen werden. Und insgesamt hält man sozusagen untereinander natürlich die Stange, denn sonst würden diese Verhältnisse auffliegen und das würde Vertrauensverlust untereinander bedeuten. Das heißt, da gibt es funktionale Situationen, die kann man sich selbst durchdeklinieren mal. Da sieht man, warum Mediation oder Klärung von Problemen nicht funktionieren. Und es ist so, dass auch entsprechend über Jahre und Jahrzehnte entsprechende Leute übrig bleiben und sozusagen nachher auch den Mund nicht mehr aufmachen.
Vielen Dank, Herr Probst, dass Sie das geschildert haben. Das würde ich gerne auch nochmal an Herrn Kramer geben. Sie machen seit über 20 Jahren Mediation. Ist Ihnen das so schon begegnet und wie gehen Sie dann damit um?
Also ich erlebe es anders. Ich erlebe Mediation als sehr wirksam in sehr, sehr, sehr vielen Fällen. Natürlich funktioniert Mediation nicht zu 100%. Es gibt systemische Gründe, warum manche Klärungen irgendwie nicht gelingen können, aber oder nicht gelingen. Aber ich erlebe es als hochwirksam. Und es hängt davon ab, ob es eine Bereitschaft zur Veränderung gibt, was ich vorhin schon sagte. Und ich erlebe das sehr, sehr häufig bei Menschen, dass sie da was tun.
Also die Bereitschaft muss sozusagen da sein. Und es gibt Voraussetzungen, das haben wir ja zu Beginn schon mal besprochen, genau. Wann Mediation tatsächlich hilfreich sein kann. Offensichtlich als hilfreich erwiesen hat sich Mediation, so lese ich es jedenfalls, bei Kerstin Mattig aus Frankfurt am Main. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, ich grüße auch.
Sie arbeiten bei der Deutschen Bahn, genau, und haben da positive Erfahrungen gemacht mit Mediation oder mit internem Konfliktmanagement?
Ja, ja, mit beidem. Also erstmal einen schönen Gruß an die Ulla Gläser.
Nehmen wir hier mit.
Ja. Die das vorhin ja schon erwähnt hatte, dass sie diesen Mediatorenpool bei der Deutschen Bahn. Ich bin tatsächlich bei einer Tochter von der Deutschen Bahn in einem IT-Haus und wir haben uns vor mehreren Jahren in eine sehr große Veränderung begeben, was die Organisation betrifft. Weil wir mussten, ansonsten wären wir im Konzern wahrscheinlich nicht, hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt. Und das war weg von hierarchischen Strukturen hin zu einer Selbstorganisation. Es war wirklich ein sehr, sehr großer Schritt. Wir wussten nicht, wo das Ganze hingeht. Und es hat sich an vielen Stellen gezeigt, weil die Menschen dort selbst dann teilweise in Führungsverantwortung gekommen sind, die sie in der Vergangenheit nicht hatten, dass dann Konflikte auch hochkamen, die in der Vergangenheit unter den Teppich gekehrt wurden, beispielsweise. Da gab es dann Führungskräfte, die haben das für die Menschen geregelt oder sollten es regeln oder es wurde eben nicht geregelt. Und diese Dinge kamen an vielen Stellen tatsächlich hoch. Und wir haben im Zuge dieser Transformation ein internes Konfliktmanagementsystem aufgebaut, was sich sozusagen noch ergänzt mit dem Mediatorenpool bei der Deutschen Bahn. Ja, wir haben also diese ganze Geschichte dabei begleitet, weil es auch viel strukturelle Unklarheiten gab, weil wir uns überhaupt nicht wussten, wo es hingeht. Und gleichzeitig natürlich durchaus da auch nah dran waren an den Geschehen, wenn es da strukturelle Probleme gegeben hat.
Wie haben Sie denn versucht, alle mit an Bord zu nehmen, um mal beim Deutschen Bahnbild zu bleiben?
Also ich fange mal andersrum an. Wir hatten damals eine Geschäftsführung, die gesagt hat, sie nimmt alle 3.500, damals waren wir 3.500 Mitarbeiter, heute sind wir 7.000 mit an Bord, weil sie gesagt hat, wir müssen uns verändern und wir fragen, wir machen das mit der Expertise der 3.500 eigenen Mitarbeitenden. Wir holen niemanden von außen rein, sondern wir überlegen uns das selber. Das heißt, das, was wir erarbeitet haben, da steckte im Prinzip, hat jeder seinen Teil dazu hineingesteckt. Und wir haben parallel dieses System aufgebaut, ja, mit der Zustimmung. Wir haben eine interne Betriebsvereinbarung unterschrieben von der Geschäftsführung und vom Betriebsrat zu diesem Konfliktmanagementsystem. Und das ist unsere Basis, auf der wir arbeiten, mit der genau den gleichen mediativen Haltung, mit den gleichen Dingen, die in dem Mediationsgesetz drinstehen, um ja die Menschen in diesen Veränderungen tatsächlich gut zu begleiten.
Frau Gläser, das würde ich ganz gerne zu Ihnen nochmal spielen und nochmal fragen. Also so eine Mediation, die vielleicht initiiert wird, gar nicht unbedingt immer nur in den großen Konzernen, sondern vielleicht auch in kleinen mittelständischen Unternehmen, die kann etwas auslösen, wo dann grundsätzlich gemerkt wird, dass Konflikte und Konfliktbearbeitung ein wichtiges Thema sind, wo man nochmal ran muss?
Ja, unbedingt. Ganz häufig ist ein konkreter Konflikt nur das Symptom, was das Fass zum Überlaufen bringt. Ja, wo man denkt, hier kommen wir nicht weiter oder das haben wir jetzt zum wiederholten Mal. Wir sind ganz müde davon, das selbst zu versuchen zu lösen und es nicht zu schaffen. Und dann stößt man eben auf strukturelle oder systemische Veränderungsbedarfe. Und insofern kann man die Mediation wunderbar nutzen, finde ich, als Impulsgeber für größere Change- oder Zukunftsgestaltungsprozesse. Mhm. Und das heißt, in der Mediation selber arbeitet man am konkreten Konflikt und gleichzeitig ist dieser Konflikt vielleicht beispielhaft für Dinge, die auch an anderen Stellen so stattfinden oder verändert werden müssen. Und man kann entwickeln und lernen und üben, wie man zum Beispiel so miteinander kommuniziert, dass die Botschaften auch möglichst gerade ankommen und nicht als Vorwurf aufgefasst werden. Wie man Missverständnisse aufklärt, ohne sich gegenseitig lange auf den Füßen zu stehen. wie man Feedback gibt, sodass es wirklich konstruktiv wirkt und nicht zurückgeschmettert wird und bestenfalls eben auch Wertschätzung wieder ins System bringen. Ich habe noch die Stimme der einer Hörerin vorhin im Ohr, die sagte, na, dann gibt's immer von oben so ganz viel kleinen Ärger und dann fängt man auch unter den Mitarbeitern an, sich so alle die möglichen Kleinigkeiten vorzuwerfen und das vergiftet die Atmosphäre. Mangel an Wertschätzung ist ein Dauerbrenner-Thema. Das kann man fast schon mitbringen in Mediation am Arbeitsplatz. Als Vorschlag geht's darum auch hier und man erntet meistens ein Ja. Und dann kann auch das ein ganz wertvoller Aspekt einer Mediation sein, zu sehen, wie können wir denn hier Wertschätzung ausdrücken für das, was gut läuft, ohne dass das jetzt künstlich wirkt, damit eben nicht nur immer die Kritik oben aufliegt, sondern auch die vielen, vielen Dinge, wo Menschen sich anstrengen, gute Arbeit leisten und das vielleicht aber unbemerkt und vor allem unkommentiert bleibt, dass das auch mal zur Sprache kommt.
Mhm. Jetzt haben wir von Frau Mattich ja gerade gehört, dass das auch ein langer Leidensprozess sozusagen war. Sie hat das Bild benutzt, da wurde viel unter den Teppich gekehrt und wir haben von fehlender Führung gehört. Wie gehen Sie denn damit um, wenn die psychische Belastung so wahnsinnig groß ist, dass jemand vielleicht gar nicht in der Lage ist, sozusagen den Prozess jetzt direkt anzugehen, Herr Kramer?
Ja, ich finde, es muss auf alle Fälle erstmal gewertschätzt werden und sagen, okay, das ist jetzt gerade eben für dich nicht das Richtige, sondern du musst dich jetzt erstmal um dich selber kümmern, damit du wieder gut bei Kräften bist. Und gleichzeitig aber ein Angebot zu machen, um die Bedingungen zu verändern. Und vielleicht kann ja der Rest des Teams schon mal arbeiten und daran arbeiten, dass es irgendwie nicht dazu kommt, dass einzelne Leute so stark unter Druck stehen.
Mhm. Wir hatten diese Woche bei Campus und Karriere einen Beitrag über narzisstische Anteile bei Vorgesetzten. Und wir haben jetzt auch eine Nachfrage einer Hörerin, die beschreibt, sie stehe kurz vor einer Mediation, auch von der Chefin gewünscht. Aber die genau sei das Problem aus ihrer Sicht, denn die würde jegliche Kommunikation ins Persönliche ziehen. Und sie stellt die Frage, hat sie uns geschrieben an campus@deutschlandfunk.de, ist sowas zu lösen, wenn die Hierarchie, in diesem Fall die Chefin, alles persönlich nimmt?
Darf ich dazu einen kleinen Vorschlag machen oder willst du, Michael?
Mach du einen Vorschlag, dann sage ich einen Satz.
Okay, Frau Gläser, haben Sie sich geeinigt, dann sind Sie dran. Bitte schön.
Ich wusste jetzt nicht, wer angesprochen
ist. Ja, bitte.
Also eine Möglichkeit, oder ich als Mediatorin wüsste so eine Sorge oder ein Bedenken gerne vorab. Mhm. Das fragen wir auch in den Vorgesprächen, die man führt. Gibt es etwas, was Ihnen besonders Sorgen macht? Gibt es Kommunikationsverhalten, für das wir vielleicht Gesprächsregeln brauchen vorab und solche Dinge? Und bestenfalls kommt sowas zur Sprache. Und dann wäre es ja auch mit meine Aufgabe, dass ich in diesem aktiven Zuhören und in diesem Übermitteln von Botschaften, das ist ja teilweise auch eine Art Übersetzerleistung, ne? Das sortiere, was davon war denn jetzt wirklich persönlich gemeint und wo ist dieses persönliche sich angefasst fühlen vielleicht auch gar nicht im Einklang mit der Botschaft, die gerade im Raum stand. Also da auch ein Stückchen die Chefin quasi wieder in eine Eigenverantwortung zu nehmen, dass sie nicht einfach jede Botschaft so auffassen kann, wie sie gerne möchte. Mhm. Und wenn man sieht, dass das auf Dauer ganz schwierig ist und dass die da gar nicht bereit ist, ne, so ihre Hörgewohnheiten zu verändern, dann könnte man auch Einzelgespräche führen. Also man kann in der Mediation, man muss nicht immer alles am Tisch mit allen verhandeln, man kann auch mit Personen einzeln sprechen und da auch ganz vorsichtig in diesen noch geschützteren Raum vielleicht so eine Wahrnehmung mit einspielen. Ich habe den Eindruck, dass, ja, ich weiß gar nicht, ob Sie sich damit selber so einen großen Gefallen tun. Wie geht es Ihnen denn damit? Ja, also die Leute auch so in diesen Willen zu nehmen, ich möchte ja auch für mich eine gute Situation gestalten und manche Muster, die hier in der Mediation sichtbar werden, tun vielleicht mir selber auch gar nicht gut. Das klappt aber selten, wenn die andere Person sozusagen bei 1,50 Meter vor meiner Nase sitzt und mich die ganze Zeit kritisch anschaut. Dafür ist es dann manchmal ganz gut, wie so ein Mini-Coaching-Einheit zum Wohle des Gesamtgeschehens reinzuführen.
Herr Kramer, jetzt haben Sie den Vortritt gelassen. Was würden Sie hinzufügen wollen?
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, gerade wenn man in solchen Teamkonstellationen ist, dann gilt es hier auch die Einzelnen und auch die Führungskräfte zu schützen. Und dass man bestimmte Sachen, vielleicht Zweierkonflikte, dann auch nochmal rausnimmt und extra behandelt in einem geschützteren Rahmen, als wenn alle gemeinsam im Raum sind und im gemeinsamen Raum die Sachen bespricht, die auch wirklich alle angehen. Und dann kann es sein, dass zwischen der Kollegin und der Führungskraft bestimmte Wahrnehmungsmuster entstanden sind, die man da vielleicht auch nochmal extra aufbrechen kann und verändern kann.
Jetzt haben wir die Frau Mattig ganz außen vor gelassen. Ich würde mich gerne nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie angerufen haben aus Frankfurt. Frau Mattig, danke schön, dass Sie Teil dieser Sendung waren, und würde dann nochmal kurz weitergehen wollen, um zu fragen, jetzt haben wir ganz viel über die Bedingungen gesprochen, die es braucht, damit Mediation erfolgreich sein kann, und die bestimmten Gründe, warum Mediation überhaupt angesagt ist. Ich würde mich aber noch mal interessieren für das Vorgehen weiter. Was ist dann die Rolle des Mediators? Wie geht es dann weiter? Werden zum Beispiel Ziele schriftlich festgehalten, damit wir wissen, wo wir überhaupt hinwollen in so einem Mediationsprozess, Herr Kramer?
Also ich arbeite am Anfang mit den Leuten immer zu den Zielen, was sie brauchen. Ich verschriftliche sie nicht immer, aber ich gucke immer, was ist das Ziel? Was wollt ihr mit dieser Mediation erreichen? Um im nächsten Schritt die unterschiedlichen Themen auseinander zu sortieren, die hier besprochen werden müssen, auf das man dieses Ziel erreichen kann. Und ein Wesen von Konflikt ist ja, dass wir Themen durcheinander werfen und wenn wir in dem einen nicht weiterkommen, zu dem anderen irgendwie springen und wieder zurück. Und eine Aufgabe von Mediation ist da, Trennung irgendwie einzuführen, auf dass man später auch für die unterschiedlichen Themen Lösungen erarbeiten kann, mit denen die Leute dann irgendwie wieder gut alleine klarkommen können.
Frau Gläser, Sie hatten mir im Vorfeld erzählt, dass Sie viel visualisieren. Erstens, was heißt das? Und dann zweitens, wofür ist das gut?
Also ich arbeite viel mit der Flipchart oder auch mit Moderationskarten, großen Wänden, manchmal aber auch in 3D. Zum Beispiel kann man, indem man so ein Seil durch den Raum legt und eine Zeitleiste entstehen lässt von den Leuten. Wann ist was passiert, was besprochen werden muss hier? Und dann hat man so eine Art Chronologie. Also man kann sehr viele verschiedene Methoden verwenden, die Dinge aus den Köpfen in den Raum befördern. Auf die Flipchart, auf die Karten oder sogar in 3D, um dann auch ein Stück Distanz dazu gewinnen zu können, zum einen. Und zum anderen, wenn man auf der Flipchart die Themen hat, die Herr Kramer gerade schon geschildert hat, dann kann man auch Dinge abhaken. Dann sieht man auch den Fortschritt im Mediationsgespräch. Das haben wir besprochen. Also das regelmäßig sagt man die klärungs- oder regelungsbedürftigen Themen, die bilden dann sozusagen die Tagesordnung der Mediation. Und man sieht, manche Themen hängen zusammen, manche sind ganz separat. Und man kann so eine Systematik und Logik in das Gespräch bringen, auf die man immer wieder zurückkommen kann. Was ich auch aufschreibe, ganz wichtig sind die Interessen. Also was bewegt die einzelnen Personen? Was ist denen wichtig? Welche Motive für Verhalten stehen im Raum und sollen quasi berücksichtigt werden? Und dann eben, Sie wollten schon auf die Lösung raus, Lösungsideen, die man dann zu Lösungsszenarien quasi zusammenbauen kann. Erstmal testweise, dann kann man da auch nochmal mit Ruhe und Abstand draufschauen. Ist das wirklich tragbar? Haben wir was vergessen? Sind alle Themen bedient? Finden sich die Interessen alle wieder? Also es ist ein hochsystematischer Prozess bei aller Flexibilität, in dem man gerne vollständig alle Konfliktthemen versorgen möchte, und zwar so, dass alle sich dann auch in den Lösungen mit ihren Interessen wiederfinden.
Und wie können so Lösungen dann mal so ganz praktisch, vielleicht haben Sie noch mal ein Beispiel für mich, Herr Kramer, wie kann so eine Lösung dann aussehen? Es kann ja auch passieren, dass man sagt, okay, dann trennen sich an dieser Stelle unsere Wege, richtig?
Selbstverständlich. Und wenn man feststellt, dass man da so unterschiedliche Wünsche an die Zusammenarbeit hat, dass man nicht zusammenpasst und dass es dann besser wäre, auseinanderzugehen, dann ist natürlich Trennung auch eine gute Möglichkeit. Ich habe gerade an eine Mediation gedacht, die ich gerade vor ein paar Wochen, die zu Ende gegangen ist. Und dort wurden Entscheidungsprozesse irgendwie bearbeitet. Also wie werden wir künftig Entscheidungen treffen? Wie wollen wir unsere Sitzungen miteinander gestalten, sodass alle gut gehört werden? Und es wurde ganz viel aufgeklärt an Missverständnissen, die in der Vergangenheit irgendwie dazu geführt haben, dass man sich nicht gut zuhören konnte. Und das war ein schönes Ergebnis für die Sachen.
Ja, ja. Frau Kramer, Frau Gläsler, wann sagen Sie denn, wenn Sie sagen, das ist jetzt aber gut gelaufen, da machen wir jetzt einen Strich drunter, wie ist dann die Situation für die Konfliktparteien bestenfalls?
Also bestenfalls sind die Personen vor allem erleichtert, dass so ein großer, also Konflikte liegen, also wenn ich jetzt mit Märchen sprechen würde, wie Wackersteine im Bauch. Die Leute gehen ja selten leichtgängig mit Konflikten um, sondern sind dadurch belastet und es beschäftigt sie, es braucht Kapazitäten, die man gerne für was anderes frei hätte. Und man spürt das manchmal richtig, wenn zum Beispiel so Missverständnisse geklärt wurden, wenn man sich wieder näher kommt oder anfängt, sich wieder zu vertrauen, statt sich nur abzugrenzen, dann wird die Luft anders im Raum. Raum. Es ist, die Leute fangen wieder an zu lächeln, sie fühlen sich erleichtert, sie sind auch wieder eher bereit, kreativ gemeinsam in die Zukunft zu schauen oder Dinge zu verabreden. Und manche Dinge werden dann tatsächlich auch nochmal notiert. Also oft geht es bei meinen Mediationen im Arbeitskontext auch darum, wie man in Zukunft mit Fehlern voneinander, mit kritischen Rückmeldungen umgehen möchte, ohne sich die gleich krumm zu nehmen. Also sozusagen Feedback-Vereinbarungen zu schließen für die Zukunft schon präventiv, bis hin dazu, dass man sagt, ja, wir probieren es jetzt mal 6 Monate so mit so und so viel Teamsitzungen im Monat und wir machen das alle so und so. Und wenn wir sehen, das fühlt sich immer noch nicht gut an, dann kommen wir nach 6 Monaten nochmal auf die Mediatorin zu und wir setzen uns noch einmal zusammen und schauen, wo wir noch nachsteuern und optimieren können. Auch solche Verabredungen gibt es.
Herr Kramer, Konfliktkultur ist gerade gefallen als Thema. Hatten wir jetzt auch viel in der ganzen Sendung so zum Schluss hin nochmal auch die Feedback-Kultur kurz angesprochen. Haben Sie vielleicht nochmal so, und jetzt ist wirklich Kreativität von Ihnen gefragt, dreigängige Tipps für Teamleitungen oder Führungspositionen. Was kann ich präventiv tun, um Konflikte vielleicht frühzeitig zu erkennen oder überhaupt für eine entsprechende Kultur zu sorgen, um künftige, ja, dass es in Eskalationen sozusagen zu vermeiden?
Also mein Tipp Nummer 1 wäre, in dem Moment, wo ich schlechte Stimmung irgendwo in meinem Team wahrnehme, keine Angst davor zu haben, die anzusprechen, und zwar so frühzeitig wie möglich. Also hinzugehen, sagen mal, sag mal, was ist mit euch los? Und je früher das passiert, umso leichter wird es, das zu klären. Ich glaube, das Zweite ist, die Kolleginnen und Kollegen zu animieren, mir als Führungskraft eine Rückmeldung zu geben, wenn sie mit etwas unglücklich sind, was ich getan habe. Und als Drittes den Buschfunk aufzugreifen und nach Möglichkeit den Buschfunk zu verhindern und zu sagen, Flurfunk, Leute, sprecht offen die Dinge miteinander an. Ich glaube, es würde uns als Mediatorinnen ein ganzes Stück weit arbeitslos machen, wenn die Leute frühzeitig so schnell als möglich das ansprechen würden.
Mediation statt Eskalation, wie Konflikte im Job gelöst werden können. Das war unser Thema heute bei Campus und Karriere. Ich sage ganz herzlichen Dank an Professorin Ulla Gläser vom Institut für Mediation, Konfliktmanagement und Verfahrenslehre an der Europa-Universität Viadrina. Und auch herzlichen Dank an den Mediator der Agentur Klären und Lösen in Berlin, Michael Kramer, der dann noch schnell umgeswitcht ist in die Telefonleitung. Danke dafür. Auch danke an alle, die sich beteiligt haben. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich wünsche Ihnen ein friedliches und erholsames Wochenende. Tschüss.